Ja, guten Morgen. Raus mit dem, weg mit dem Kerl. Raus mit dem, weg mit ihm. Ja, nun können wir anfangen. Silke hat uns ja sehr gut vorgestellt. Wir haben unser Podium untereinander aufgeteilt und ihr werdet gleich hören, dass jeder von seinem Ort ausgehend berichten wird. Also da, wo wir zu Hause sind, da, wo wir arbeiten, das ist der Ausgangspunkt der künftigen Erwägung. Also gerade im Norden Brasiliens sitzen wir alle drei. Das heißt, Pará und Tocantins sitzen nur hier vorne. Deswegen bitte ich nachzusehen, dass nicht ganz Brasilien hier vertreten ist. Ein Thema, was wir während des gesamten Treffens bearbeitet haben, ist die Lage in Brasilien. Die Probleme nehmen zu. Historische Probleme kommen wieder auf. Eine Gesellschaft, die auf Klassenunterschieden beruht, auf den Trennung zwischen den Geschlechtern und der ethnischen Herkunft. Diese Probleme brechen nun wieder auf mit einer ungeahnten Macht. Ich hoffe jetzt, die Präsentation zum Laufen zu bekommen. Da. Die Gewalt gegen Frauen nimmt ständig zu. Beginnen wir damit. Ah ja, das ist nochmal unsere Übersichtsfolie. 2015 die Daten zur Gewalt. 2013 21% hat die Gewalt gegen Frauen zugenommen. Die Weltgesundheitsorganisation 4,18 Morde an Frauen pro 100.000 Frauen. 2015, neue Daten. Bei der Hotline für Gewaltopfer, das sind offizielle Daten, 8 Vergewaltigungen pro Tag, alle 3 Stunden. Das sind die offiziellen Daten. Die Dunkelziffer ist damit natürlich nicht genannt. Wir gehen davon aus, dass etwa alle 11 Minuten in Brasilien eine Frau vergewaltigt wird. Das sind beunruhigende und bedrückende Daten und Zahlen. Gewalt gegen Frauen. Ein anderer Bereich, in dem die Gewalt zugenommen hat, ist die institutionelle Gewalt gegen insbesondere schwarze Jugendliche vom Stadtrand. Die Zivilgesellschaft in Brasilien hat sich dagegen aufgelehnt. Sie mobilisiert sich um diese Frage herum. Institutionelle Gewalt heißt Polizeigewalt. Und andere Arten der Gewalt. Das internationale Kapital hat sich jetzt in Brasilien festgesetzt, insbesondere im Amazonasgebiet. Und die Folgen, die das für uns alle zeitigt, die werden wir bei den Großprojekten, bei den großen Staudammprojekten, Bergbauunternehmen, Bergbauvorhaben, Minen etc., werden wir uns da nochmal genauer anschauen. Das haben wir auch schon vorgestellt. Unsere Rechte werden uns genommen. Das ist eine Dekonstruktion demokratischer Errungenschaften, der Demokratie als solcher. Unsere Demokratie wird dem Erdboden gleichgemacht. Es gibt eine Webseite in Brasilien, Alerta Social. Jeden Tag werden dort soziale Rechte aufgeführt, die wir verloren haben. Da steht dann beispielsweise, wissen Sie eigentlich, was Sie heute für soziale Rechte verloren haben? Und dann wird genau berichtet, welche Rechte von der Legislative oder der Exekutive an diesem Tage, gerade an diesem Tag, gestrichen wurden. Arbeitnehmerrechte, sozialpolitische Rechte, Rechte, die wir errungen haben, um die Verwerfungen der brasilianischen Gesellschaft, die aus der Geschichte rühren, zu überwinden, werden heute zusammengestrichen, werden abgebaut, werden abgeschafft. Vielleicht blickt ihr manchmal auf Brasilien und habt das Gefühl, das Land ist gelähmt. Das ist nicht der Fall. Viele Dinge seht ihr nicht bei euch in der Presse, auch in der internationalen Presse. Findet sich vielleicht sogar manchmal mehr als bei uns in Brasilien in der Presse in Brasilien. Es gibt zahlreiche Demonstrationen, Aktionen, Aktivitäten, die ihr hier sehen könnt. alles besetzen. So heißt eine Bewegung, statt Occupy Wall Street heißt es dann Occupy alles, alle Orte, alle institutionellen Orte, die Schulen und anderes mehr. Insbesondere im Bildungsbereich sind viele der Jugendlichen bereit, ihre Schulen und die Universitäten zu besetzen. Es gibt Versuche, an den Schulen das Reden über Politik zu verbieten. Da gibt es einen Gesetzentwurf. Auch da wird von Schülern Widerstand geleistet. Die Schüler wollen auch weiterhin über Politik sprechen dürfen an der Schule. Da soll solch ein Schweigegebot, Schweigegesetz zu politischen Themen durchgeboxt werden. Das lehnen viele ab. Große Demonstrationen, Blockaden, Aufruf zum Generalstreik. Auch Frauen haben sich unermüdlich an diesen Demonstrationen beteiligt. Ihr werdet das demnächst sehen. Ich habe jetzt einige Tendenzen mal zusammengestellt, die momentan zu beobachten sind. Wir als linke Aktivisten der sozialen Bewegung, was werden wir in den kommenden Jahren machen? Was zeichnet sich da ab? Zunächst einmal müssen wir die Zivilgesellschaft stärken. Die Partizipation, die Teilhabe stärken, mehr als je zuvor müssen wir in Brasilien auf die Teilhabe, die Partizipation setzen. Die sozialen Bewegungen wollen Gehör finden, sie wollen sich beteiligen und sie werden auf keinen Fall zulassen, dass sie von den politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werden. Wir beziehen uns dabei auf Paulo Freire, einen der Gründerväter der Erziehung, der Bildung. Die Bildung verändert die Welt nicht, die Bildung verändert die Menschen und die Menschen verändern dann die Welt. Das heißt, wir müssen auf Bildung setzen, nach diesem Zitat von Paulo Freire. Sind sehr viele Kollektive entstanden, Gruppen, Initiativen von Jugendlichen, von Frauen, der feministischen Bewegung. Das müssen wir stärken, vorantreiben. Die Zivilgesellschaft darf sich nicht in den Hintergrund drängen lassen. Ein zweiter Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist der Widerstand und die Verteidigung des Landes, das traditionellen Gemeinschaften und Indigenen zugewiesen worden ist. Ich erinnere da an einen großen Volksbildner, einen Erzieher, den viele kennen, Jean-Pierre Leloir. Ein Vordenker, ein Mensch, der mit viel Herzblut im Amazonas gewirkt hat, im Amazonasgebiet gewirkt hat. Und der hat uns Folgendes mit auf den Weg gegeben. Wir müssen über Zukunft nachdenken und dabei immer vom Land, von der Erde, von dem Boden, auf dem wir leben, ausgehen. Jean-Pierre ist da wirklich der Vordenker, auf den wir uns immer wieder zurückbeziehen. Das ist ein Bezugspunkt all unserer Debatten. Also das Land der Indigenen ist zu verteidigen. Wir müssen Widerstand leisten gegen die Enteignungsbemühungen der Wirtschaftsakteure. Wir müssen, wenn wir die sozialen Beziehungen stärken wollen, das Land, das angestammte Siedlungsland der Indigenen und der traditionellen Völker sichern. Das ist für uns bei FASE auch eines der Hauptanliegen. Widerstand leisten, verhindern, dass diese Länder, dieses Land den Menschen wieder weggenommen wird, dass die natürlichen Ressourcen dort ausgebeutet werden von Akteuren, die dort eindringen. Wenn wir das schaffen, dann können wir eine nachhaltige Zukunft sicherstellen. Ein weiterer Schwerpunkt, eine Tendenz. Die Jugend ist ein politischer Akteur und als solcher anzuerkennen. Sie selbst haben Rechte und können ihre Rechte selbst in die Hand nehmen und sie müssen die Veränderung vorantreiben. Das sind also Jugendliche, die wirklich eben nicht keinen Bock auf nichts haben und sich um nichts kümmern. Nein, das sind Jugendliche, die heute da sind, die ihre Schulen verteidigen, die kleine Gruppen, Kollektive, Initiativen gegründet haben, Kulturgruppen, die auf die Straße gehen und dort protestieren. Parteipolitisch sind die natürlich ungebunden. Die wissen nur, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann und dass sie sich ihre Rechte und ihre Schule nicht verbauen lassen wollen. Deswegen beginnen sie sich zu organisieren und wir müssen ihnen Gehör schenken. Wir müssen uns fragen, was wollen die? Lasst uns sie einmal kennenlernen. Es gibt unglaublich viele Verwerfungen auch innerhalb dieser einzelnen Bewegungen, aber wir müssen ihnen zuhören. Das ist zunächst mal das Wichtigste. Ein weiteres Element, Frauen. Die Frauen müssen sich selbst zusammenschließen und organisieren dürfen und selbstständig und eigenverantwortlich auftreten dürfen und können. Dieses raus Thema oder weg mit weg mit Thema oder gegen das Impeachment, da sind Frauen auf die Straße gegangen. Frauen sind die Protagonisten, die Hauptakteure. Gerade im Parlament und in anderen Bereichen werden die Rechte von Frauen heute beschnitten. Kriminalisierung der Abtreibung, des Schwangerschaftsabbruchs, das neue Familienstatut, was dort beraten wird, das sind Rückschritte, die wir sehen. Viele Rechte werden damit abgebaut werden, viele Errungenschaften, viele Siege der Vergangenheit werden damit in Abrede gestellt. Deswegen gibt es sehr viele feministische Gruppen, nicht nur traditioneller Art, nicht nur der traditionelle Feminismus, wie ihr ihn vielleicht hier kennt. Es gibt zahlreiche Frauengruppen, Aktivistinnen, die wirklich auf die Straße gehen und ihre Stimme erheben, um dort ihre Anliegen zu Gehör zu bringen. Diese Frauen treiben den Protest voran. Sie machen bekannt, in Brasilien fühlen sich die Frauen immer freier, auf die Straße zu gehen und selbst bekannt zu machen, wann sie zum ersten Mal sexuell belästigt worden sind. Dieser ganze Chauvinismus und Machismus, den es dort gibt, diese Männergesellschaft, sei es zu Hause, sei es im öffentlichen Raum. Also die Frauen erheben heute Klage, wenn sie sich belästigt fühlen, wenn sie angegriffen werden. Sie haben kollektive Räume erobert und schämen sich nicht mehr. Sie sind mutig genug. Sie haben oftmals die Federführung der Bewegung übernommen und wissen, dass sie und glauben auch ganz fest daran, dass sie eine Veränderung bewirken können. Dass die Gesellschaft sich verändern kann, dass eine gesellschaftliche Transformation nur möglich ist, wenn wir die Genderbeziehungen verändern in Brasilien.
Aude Bardin, für diese sehr kurze, aber doch sehr umfassende Beschreibung nochmal der Anfänge der sozialen Bewegung hin zu der aktuellen Lage. Und ich möchte jetzt gerne Kayla Marais bitten, fortzufahren.
Zunächst Frau Temer. Wir beginnen dieses Gespräch, indem wir an die Wichtigkeit des heutigen Tages in Brasilien erinnern. Es ist das Volk, das nach Freiheit ruft, das aus den Senzalas, aus den Sklavenhütten hinausgeht und seine Rechte einfordert. Wir vertreten das Volk des Amazonas, die Kinder, die Frauen, die Jugendlichen, die dort an diesem Ort, wo wir herkommen, leben. Wir haben uns gestern unterhalten und ich habe überlegt, was für einen Beitrag ich hier leisten könnte. Ich habe mich dann erinnert an dieses Datum, an diesen Tag, die Bedeutung, die er hat und auch an die Worte von Dom Helder Câmara, der für uns eine Referenz ist. Er ist der Gründer der Caritas Brasilien. Und etwas, das er gesagt hat, das ist für uns sehr wichtig, die wir Agenten, Akteure für Veränderung sind und für Caritas arbeiten. Nämlich, wenn wir dem Volk helfen, sind wir die Guten, sind wir die Besitzer der Projekte, des Geldes, die Großzügigen. Wenn wir aber zusammen mit dem Volk arbeiten, dann glauben wir an Gott, das ist das lebendige Evangelium, und wir glauben auch an das Volk und verändern zusammen mit dem Volk. Ich komme aus dem Amazonas, aus dem Hinterland des Amazonas. Und zwar genau dort, wo auch Enriqueta herkommt. Wir haben uns nach langer Zeit kennengelernt. Ja gut, wir sind ja noch jung, also nicht allzu langer Zeit. Aber durch unsere gemeinsame Arbeit. Heute erlebe ich in Pará. Ich habe mein Herz an Pará verloren, dort, wo unsere Füße hin treten, dort schlägt auch das Herz. Und ich denke, bei dieser Arbeit, die wir leisten, bin ich auch sehr engagiert. Ich bin das Ergebnis einer Arbeit, meiner Beteiligung an der Jugendbewegung zusammen mit den Frauen auch in Manaus, jetzt im Bundesstaat Pará. Und nun zusammen mit der Caritas, indem wir diese Mystik der sozialen Veränderung erleben. Die Caritas hat ihren 60-jährigen Geburtstag in Brasilien vor kurzem gefeiert. Und wenn ich an die gesamte Geschichte der Caritas denke, zusammen mit den sozialen Bewegungen, so war sie immer der Ort, wo man sich artikulieren konnte und wo man Kräfte bündeln konnte. Caritas ist ein Ort, wo man auch Stimme und Visibilität denen verleiht, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und das sind viele. Wir können von unserer Erfahrung in der Amazonasregion sprechen. Es sind die Flussanrainer, die Kinder, die Jugendlichen, die Materialsammler, andere Menschen, die unsichtbar sind aus dem Blickwinkel der Gesellschaft und des Kapitals. Caritas und die Kirche ist eben dieser Ort, wo Kräfte sich bündeln können. Und wir reden von der Mystik der Pastoralität der Caritas, die dazu führt, dass die Akteure und Akteurinnen tätig werden können. Und zwar ausgehend von der Mission der Caritas, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Es geht um Aktivität für politische Verwandlung, für die Menschen, die die großen Probleme und Schwierigkeiten erleiden. Wir haben einige Beispiele von diesen Bewegungen mitgebracht. Der Schrei der Ausgestoßenen, der im Rahmen der Caritas wirkt, in schwierigen Augenblicken in Brasilien, denen wir darüber nachgedacht haben, welche Strategien wollen wir verfolgen, was wollen wir bewegen. In Brasilien wird ja die Unabhängigkeit am 7. September gefeiert. Und wir haben von daher diesen Schrei parallel dazu ertönen lassen. Also welche Unabhängigkeit, haben wir gefragt. Der Schrei der Ausgeflossenen wird zu einem Raum für diejenigen, die ihre Fahnen schwingen und ihre Stimme ertönen lassen, mit der Frage, was für eine Unabhängigkeit ist dies? Hier haben wir einige Beispiele, auch von anderen Kampagnen wie der 18. Mai, der nationale Tag gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Auch dort wird mobilisiert, bündeln sich Kräfte und wird dieser Problematik eine Visibilität verleiht, eine Problematik, die um sich greift in unserem Land. Sexuelle Gewalt gegen Kinder, das ist etwas sehr Hartes, etwas sehr Schwieriges, denn es ist ein horrendes Verbrechen gegen die Kleinen. Ein weiteres Beispiel. Die Solidarökonomie in Brasilien. 35 Jahre feiert diese bereits und die Caritas ist eine der Organisationen, die die Bewegung stützen, die die Beteiligung an den Fora in Brasilien, in den verschiedenen Bundesstaaten unterstützen und die Gruppen, die kleinen Gruppen der Solidarökonomie fördern und stützen, eine weitere Rolle also von Caritas. Nämlich Solidarökonomie als eine Alternative zum Kapitalismus, diesen Kapitalismus, der zerstört, der individualisiert, der fraktioniert. Wir stellen dem den Respekt, die Kollektivität, das Gemeinsame, die Gruppe gegenüber und arbeiten zusammen. Wir bringen so Einkommen und Leben in die Gemeinden hinein. In Bezug auf die Strategien haben wir weitere Maßnahmen und Kampagnen. Im Rahmen der Solidarökonomie wird auch diskutiert, wie wir weiter voranschreiten möchten angesichts des Szenariums Brasilien heute. Errungenschaften laufen Gefahr und diese Bewegung kämpft seit 35 Jahren für diejenigen, die sich dieser Beschneidung an Rechten entgegenstellen. Wir haben auch andere Punkte. Wie der Blick auf die Basis, das bedeutet wieder an die Peripherie gelangen. Das heißt, den Menschen wieder zuhören, Menschen, die die Auswirkungen der Probleme erleiden. Das hat man vielleicht verloren in den letzten Jahren. Und vielleicht war der überwiegende Gedanke der, dass man führt, dass diejenigen, die in erster Linie stehen, das Wort haben. Heute wissen wir, wir müssen den Menschen, die leiden, zuhören. Den Menschen, die an dieser Konjunktur leiden. Das heißt, wir schauen wirklich auf die Gemeinschaft der Völker. Viele der Spezialisten und Forscher sagen, um die Basis geht es, um diese Bevölkerung an der Peripherie der Großstädte, an der Basis, auch in dem Hinterland, an den Flussläufen und so weiter. Es geht um die Stärkung der Strategien und der Kämpfe, die es gibt. Aldebaran hat es ja bereits gesagt. Wir haben nicht die Hände in den Schoß gelegt. Wir unterstützen den Kampf zur Besetzung der Schulen, obwohl die Medien und viele interne Kräfte diesen Akt des Widerstandes im gesamten Land angreifen. Aber wir machen weiter. Auch die sozialen demokratischen Politiken des Kampfes, die Karawanen in den Regionen, zum Beispiel Amazonasregion, stärken wir. Es geht um das Angehen der großen Projekte, die es dort gibt in der Region, eine kritische Haltung, es gibt Anhörungen, es gibt Analysen. Und unsere Strategie besteht darin, dass wir diese Anhörungen mit dem Volk zusammen machen. Und meine Zeit geht zu Ende. Für uns in Amazonas glauben wir an diese Partnerschaft und wir bedanken uns für die Teilnahme an einer Veranstaltung wie diese. Die Verantwortung, die wir tragen, ist eine geteilte. Die Organisation in Brasilien und die internationalen Organisationen, die uns unterstützen in unserem Kampf. Wir glauben, dass ihr euch auch weiterhin sehr viel helfen könnt mit Materialien, mit der Verbreitung von Nachrichten über all das, was in Brasilien geschieht. Dankeschön.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich möchte jetzt gleich, weil die Zeit ist sehr knapp bemessen heute und deswegen, wir haben 4 Redner und Rednerinnen und daher möchte ich gleich das Wort an Benedita Gonçalves weitergeben. Sie ist nicht nur eine Vertreterin der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Form, dass sie selber eine Kleinbäuerin ist, sondern auch Vertreterin der Landarbeitergewerkschaft in Igarapé-Merim. Benedita, por favor.
Então, todo esse movimento.
Die Kolleginnen haben über eine Bewegung gesprochen, eine brasilienweite Bewegung. Wir sind natürlich auch mittenmang dabei. Ich werde jetzt ein wenig von der Basis erzählen, wie sich das bei uns anlässt und darstellt. Unser Kampf als Landarbeiter, als Landbevölkerung, steht heute vor ganz neuen Aufgaben. Das heißt, wir müssen uns neue Gedanken machen, wie wir mit der Situation fertig werden. Nicht nur Massenbewegungen, nicht nur auf die Straße gehen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben vielleicht auch Fehler gemacht als soziale Bewegung. 13 Jahre PT-Regierung, da machen auch wir Fehler. Die Bewegungen sind schwächer geworden, nicht mehr so stark wie früher. Es war ja alles relativ leicht, man bekam sozialpolitisch so das eine oder andere aus Brasilia. All das haben wir natürlich errungen, indem wir Druck ausgeübt haben und immer wieder Forderungen erhoben haben. Also vieles ging so locker von der Hand in den letzten Jahren, dass wir heute wieder mal uns überlegen müssen, wie wir das verteidigen, was jetzt wieder bedroht ist. Ich glaube, dass wir wirklich an einer Kreuzung stehen, vor einer entscheidenden Änderung. Viele arbeiten heute gar nicht mehr an der Basis. Sie sind schon so organisiert auf der Meta-Ebene irgendwo da bei den NGOs oder gar in der Regierung, dass man die Basis vergessen hat. Und deswegen müssen wir jetzt wieder an der Basis von vorne anfangen. Diese Auseinandersetzung, die wir heute führen, das ist ein Kampf, der schon lange, lange besteht. Der Land für das Land, der Kampf um das Land, um Besitzrechte, um einen Grundbuchauszug, um wirklich sicherzustellen, dass wir auf diesem Land pflanzen, leben und wohnen dürfen, dass wir dort unsere Nahrungsmittel anbauen können und dass wir hochwertige Erzeugnisse produzieren können. Das heißt, wir müssen darum kämpfen, dass uns das Land auch gehört, dass wir einen Besitztitel haben, einen Grundbucheintrag. Wenn wir das nicht tun, dann, wir wissen, dass wir von der Regierung nicht viel zu erwarten haben. Diese Regierung repräsentiert wir kennen die aus der Vergangenheit, wir kennen die Pappenheimer. Das heißt, wir wissen genau, dass sie sich um uns nicht kümmern werden und dass sie unsere Belange nicht aufnehmen werden. Wir müssen also wieder kämpfen und das haben wir in den letzten 13 Jahren vielleicht verlernt, weil es doch recht einfach sein. Vielleicht werden wir nicht mehr mit 100.000 Landarbeiterinnen nach Brasilia ziehen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Ich glaube, jeder muss heute vor Ort zu Hause seine Arbeit machen, in den Kommunen, in den Bundesstaaten, in den Behörden, in den einzelnen Basisbewegungen etc. Kampf um geregelte Landbesitzverhältnisse, das würde ich als erstes nennen. Was wir auch auf keinen Fall vergessen dürfen, ist, dass wir wieder an die Basis zurück müssen. Dass wir im Bereich Erziehung und Bildung mit den unteren Einkommensschichten, mit den Menschen vor Ort arbeiten müssen, das ist das A und O. Das ist die Grundlegung all dessen, was wir in Zukunft erreichen können. Denn die Jugendlichen, die heute geboren sind oder die heute politisch erwachen, die kennen die Kämpfe nicht mehr. Die wissen nicht, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Also was die Jugendlichen in 20 Jahren, wie sich ihr Leben dann darstellen wird, das ist für uns eine große Frage, eine Unsicherheit. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der heute Rechtsanwalt wird, Arbeiterkinder, die Rechtsanwälte werden. Werden die denn aber auch für uns in unserem Sinne weiterarbeiten? Wir versuchen also die Jugend auch wieder politisch zu sensibilisieren, seien es nun Jugendliche und Nachkommen von Quilombolas oder von Indigenen. Das heißt, wir kämpfen weiter, jetzt oder nie, das ist die Devise. Hier und heute wird sich alles entscheiden. Wir müssen uns vernetzen, an der Basis wieder stärker arbeiten. Wir hatten es relativ leicht in den letzten 13 Jahren, uns weltweit vernetzen und unseren Kampf dann auch solide und strukturiert aufbauen. Wir kämpfen um Rechte, um den Raum, den wir besetzen wollen in der Gesellschaft. Und so sind wir als soziale Bewegung und ich von der Landarbeitergewerkschaft sehr froh, dass wir Organisationen wie die FASI in Belém im Bundesstaat Pará haben. In der Region Baixo Tocantins unterstützen sie uns. Also Bildung, wir müssen wieder auf Bildung, politische Bildung setzen, damit die Menschen verstehen, dass man nichts geschenkt bekommt, dass man um Nahrung, um Land, um Rechte kämpfen muss. Angesichts der Großprojekte, die bei uns in der Region überhand nehmen, ist das von besonderer Bedeutung, vor allem natürlich auch die agroökologische Frage, ökologische Landwirtschaft. Also wirklich wieder anfangen, an der Basis Bildungsarbeit zu betreiben. Damit auch die Jugendlichen verstehen, warum sind denn meine Eltern in dieser komischen Gewerkschaft? Was machen denn die da den ganzen Tag? Die nehmen das meist als alles gegeben hin und machen sich keine Gedanken mehr, wo die Rechte kommen. Deswegen müssen wir bei der Jugend ansetzen und sie fortbilden. Damit wird ein Grundstein gelegt für die Politik und eine politische Generation in der Zukunft. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt hier Verfassungsänderungen angestrebt werden, 20 Jahre ohne Bildungsausgaben, also ohne Erhöhung der Bildungs- und Gesundheitsausgaben, da frage ich mich natürlich, wie soll denn meine Enkelin überhaupt irgendetwas Vernünftiges lernen, wenn kein Geld mehr da ist für Bildung? Ich glaube, wenn wir unseren Kampf wieder aufnehmen, wir haben den schleifen lassen, es war einfach in den letzten 13 Jahren, dann können wir wieder von vorn anfangen. Die Strategie der sozialen Bewegung für die kommenden 2 Jahre ist es, wieder Bewusstseinsbildung zu betreiben und zu verhindern, André hat das ja zu Anfang bereits gesagt, dass die Leute ungültige Stimmen abgeben oder sich bei den Wahlen der Stimme enthalten. Schaut euch dieses Bild kurz an. Wir haben ja zahlreiche Fotos gezeigt und euch einige Tendenzen unserer Arbeit vorgestellt. Die Märkte der solidarischen Ökonomie, die wir durchführen. Und da gibt es eine ganze Kampagne, die wir dort veranstalten. Was hilft es, im Supermarkt zu gehen und lauter Industriefressen zu essen und zu kaufen? Wir haben hier noch einmal aufgeschrieben, dass Essen, Nahrungsaufnahme, ein politischer und revolutionärer Akt ist. Agroökologie, ökologische Landwirtschaft, organische Produkte, das ist ein großer politischer und revolutionärer Schritt. Wir haben aus den einzigen Gemeinschaften und Erzeugergruppen die Produkte in die Stadt gebracht, nach Belém, und haben dort einen Erzeugermarkt abgehalten. die Leute davon überzeugt, dass wir gute Qualität liefern können, dass wir aus biologischer Landwirtschaft liefern. Deswegen halten wir Essen für einen politischen und revolutionären Akt und das versuchen wir den Menschen klarzumachen. Ich bin doch frei zu essen, was ich will und was ich nicht und das nicht zu essen, was ich nicht will. Werde ich nur industrialisierte, von der Industrie, von der Lebensmittelindustrie hergestellte Lebensmittel essen, dann werde ich natürlich dieses industrielle Landwirtschafts- und Weiterverarbeitungsmodell unterstützen. Wenn ich allerdings bewusst einkaufe, dann handle ich politisch und revolutionär. Wenn ich also auf diese Produkte setze, auf bäuerliche Landwirtschaft, auf biologische Produkte, ohne Agrargifte, ohne Pestizide, sozial gerecht produziert, solidarische Wirtschaft, dann stärke ich auch die sozialen Bewegungen. Deswegen setzen wir auf diese Politisierung des Essens, der Nahrung, der Politisierung in unseren Netzen, der Zusammenarbeit mit den Konsumenten. Und so wissen wir, dass die Einheit uns stark machen wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Bena. Ich finde diesen Schlusssatz, das ist auch sehr schön, dass sie gesagt hat, dass sie uns alle mit einbezieht, dass es eben nicht nur eine Sache der brasilianischen sozialen Bewegung ist, dieser politische und revolutionäre, diese revolutionäre Entscheidung über das Essen, sondern eigentlich auch mal einen Weg aufzeigt, was wir machen können. Wir machen ja gerade eine kleine Rundreise in Deutschland und vielfach wird dann aus dem Publikum auch gefragt, was können wir denn tun? Und ich finde, das ist eine sehr schöne Antwort darauf, die uns alle irgendwie angeht, weil jeder selbst eben entscheiden kann und einen Beitrag leisten kann. Schlussendlich für diese Runde, aber dann seid ihr alle noch mal gefragt, möchte ich das Wort noch an Wagner geben. Wagner, por favor.
Habt ihr das verstanden oder nicht? Also guten Morgen, Männer und Frauen. Alles in Ordnung. Das ist eine Form, alle zu begrüßen in meiner Sprache. Ich möchte ein wenig erzählen von unserer indigenen Frage, vor allem von der indigenen Bewegung in Brasilien zurzeit. Wir verfügen über 4 Organisationen, die die Regionen repräsentieren. Meine Region ist die sogenannte Amazônia Legal, das heißt der Bundesstaat Tocantins. Und diese Organisationen sind in der APIB zusammengefasst, und zwar die Artikulierung der indigenen Völker Brasiliens. Ich muss heute auch hinweisen, da ich hier oben sitze mit diesen kämpferischen Frauen, dass wir auch Frauen haben, die sich beteiligen an der indigenen Bewegung Sonia Guajujara, die die APIB leitet, Cecília Grau, meine Tante im Staat Tocantins, und eine alte Dame, Isabel Scherenci. Diese Frauen befinden sich an der Front, an der ersten Linie des der indigenen Bewegung, zusammen mit den Männern. Die Herausforderung für uns indigene Völker, Nationen, ist sehr groß. Ich möchte 3 Dinge hier anführen, die wir erwarten in der Zukunft, in unserer Zukunft, für die wir kämpfen. Wir möchten, dass das Land der Indigenen demarkiert wird. Wir möchten, dass all unsere Verwandten, all unsere Schwestern und Brüder einen Ort haben, wo sie leben können, dass sie die Sicherheit haben, dass das Land ihnen gehört. Und diejenigen, die noch keinen Kontakt haben zu ihnen oder zu der weißen Bevölkerung, ebenfalls weiterhin in den Wäldern leben können und dürfen. Dafür kämpfen wir. vor allem um unser Haus zu haben und um unser sicheres Territorium zu haben. Ein anderer Punkt ist der, dass der brasilianische Staat uns respektieren möge als Menschen, als Bürger, die wir sind. Wir sind nicht der Stein des Anstoßes. Wir möchten niemandem im Weg stehen. Aber als Pedro Álvares Cabral in Brasilien anlandete, hat er die Indigenen bereits gesehen und ist ihnen begegnet. Wir können heute die Situation nicht mehr vergleichen mit der vor 500 Jahren. Wir wissen, das ist vorbei. Aber wir möchten den Respekt dieser Gesellschaft, der uns gezollt wird. Das, was bereits errungen wurde von unserer Seite, das, was bereits festgeschrieben ist in den Gesetzen, das soll auch bewahrt werden. Wir haben diese beiden Artikel in der brasilianischen Verfassung, Artikel 231 und 232. Das ist nicht nur auf unseren Kampf zurückzuführen, sondern auch auf euren, auf den Kampf von vielen anderen, die sich für die Indigenen einsetzen. Die indigenen Völker sind die wahren Brasilianer. Ich muss auch von den Menschen und Organisationen sprechen, die mit uns zusammengearbeitet haben, wie das CIMI zum Beispiel. Tagtäglich mit ihrem Leben haben sie sich eingesetzt und ich beglückwünsche den CIMI. Wir müssen uns für all das herzlich bedanken. Viele müssen aufgeklärt werden, vor allem die Jugendlichen und die Jungen. Die sind natürlich immer sehr schnell und wollen alles schnell über die Bühne bringen. Aber wir müssen ihnen sagen, zuerst müssen wir die Gesetze verstehen. Zuerst müssen wir verstehen, wie die Welt funktioniert. Unsere indigene Welt ist eine Sache, die nicht indigene Welt eine andere. Heute fangen diese zwei Welten an, sich anzunähern, sich zu verflechten. Heute sind die indigenen Völker, die neuen Völker im Staat Tocantins bereits in Kontakt mit den sogenannten Cupé, die Nicht-Indigenen. Das indigene Organ hat eine Gruppe vor kurzem angetankt, Ava Canoeiro, eine Gruppe Indigener, die noch keinen Kontakt nach außen haben. Also diese drei Punkte, ein sicheres Territorium, das demarkiert hat, zweitens der Respekt, der uns gezollt wird und drittens, wir möchten kein Gift, wir möchten kein verseuchtes Wasser, wir möchten keinen verseuchten Boden, wir möchten keine Agrotoxika, die die großen Flugzeuge über unserem Gebiet ausstreuen. Wir möchten selbst das Recht haben, befragt zu werden, ob wir dies oder jenes wollen. Vor allem in dem Projekt, das jetzt um sich greift, Mato Piba, das vier Staaten umfasst, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia. Wenn diese drei Punkte wenigstens respektiert werden, dann ist das schon sehr viel für uns, dann ist das schon sehr gut. Für uns indigene Völker. Ja, die Zeit wird knapp. Ich möchte mich hier auch bedanken, dass ich zum ersten Mal hier in ein anderes Land reisen durfte, hier bei euch über mein Volk sprechen darf, über uns, die wir dort im Innern Brasiliens leben. Ganz herzlichen Dank. Ich werde eine sehr große Hoffnung für uns mitnehmen, für die Jungen, für die Alten, für die Frauen, damit wir weiterkämpfen. Ich weiß, dass es Menschen gibt in anderen Ländern, die uns mögen, die Indigenen mögen. Und ja, das gibt uns Kraft. Wir alleine werden es nicht schaffen. Wir brauchen die Unterstützung. Und ich sehe, dass hier sehr viele sitzen, die uns helfen wollen und die uns unterstützen möchten. Auch wenn die brasilianische Regierung so tut, als ob es uns gar nicht gäbe. Sie wollen einfach vergessen, dass wir existieren. Aber wir hören nicht auf zu kämpfen, niemals. Und hoffen, dass auch andere jungen Menschen die Gelegenheit haben werden, in Zukunft hierher zu kommen, um diese Welt kennenzulernen, eine ganz anders geartete Welt, diese Welt hier, diese Welt in anderen Ländern. Sehr, sehr kalte Länder, ja, anders als unser Staat. Aber alles gut, alles okay. Um abzuschließen. Möchte ich wieder etwas singen. Das nennt sich Wewe. Wewe ist der Schmetterling. Diese Musik bedeutet Freude. Sie wird am offenen Feuer gesungen. Ich möchte also mit diesem Lied abschließen und sagen, dass ich sehr glücklich nach Brasilien, nach Tocantins zurückkehre und dass wir unseren Kampf fortsetzen werden. Mit eurer Unterstützung. Ich bitte euch darum, bitte helft uns auch weiterhin, uns indigenen Völkern in Brasilien. So, ich singe jetzt und das ist der Abschluss.
Wewe ture, wewe ture di. Wewe ture, wewe ture di. Wewe ture, wewe ture di. Burika putuna, burika putuna. Wewe ture, wewe ture di. Heto heto he, heto heto ha. Purika putuna, purika putuna, veve ture, veve ture di. Veve ture, veve ture di. Heto, heto, he, heto, heto, ha. Então é isso, né? Essa música é...
Das ist das Lied, das ein Ausdruck der Freude ist. Und das uns selbst auch... Stärke gibt und auch euch. Stehen wir weiterhin aufrecht da. Tana im Bett.
Vielen. Vielen Dank, Wagner. Ich finde, alle Vortragenden haben hier doch einen leichten Hoffnungsschimmer hervorzaubern. Und daher möchte ich doch bitten, ob das Publikum, was vor uns sitzt, eventuell auch noch einen weiteren Hoffnungsschimmer hier zusammentragen kann. Wenn ihr euch kurz dann auch noch mal mit Namen vorstellt. Und wie gesagt, ganz kurz, wir haben es jetzt schon 11:30. Ich weiß nicht, wie lange uns 10 Minuten.
Ich ist Lene da Cobra.
Wir sammeln auch kurz noch die Fragen, 3 Fragen. Und dann, falls es besondere Ansprechpartner gibt, bitte.
Aha. Gislene da Cobra, minha pergunta é sobre economia.
Ja, solidarisches Wirtschaften, solidarische Ökonomie, Kehler oder Bena könnten diese Frage beantworten. Wie seht ihr... ich weiß, dass Caritas die solidarische Ökonomie unterstützt. Produktion, auf der Produzentenseite ist das relativ einfach. Wie macht ihr allerdings Werbung, um die Produkte dann auch abzusetzen, um Kunden zu finden, Käufer zu finden? Soziale Netze beispielsweise, habe ich letztens gelesen, kauft Weihnachtsgeschenke bei Kleinerzeugern. Also wie macht ihr das? Wie schafft ihr das, dass die Menschen wirklich bei euch kaufen in den Städten, dass die Konsumenten zu euch kommen und eure Produkte kaufen? Ich heiße Cecilie, ganz herzlichen Dank für diese Beiträge aus dem Norden Brasiliens. Niemand von euch hat, oder wenige haben über die Demonstrationen im Juni 2013 gesprochen. Da gab es auf einmal ganz neue Akteure, die normalerweise nicht auf die Straße gehen, die nicht aus den sozialen Bewegungen kommen. Also ganz neue Akteure. Wie geht ihr mit denen um? Das sind Menschen, die politisch nicht besonders gebildet sind, die einfach nur Druck spüren, die auf die Straße gehen mit Nationaltrikot und dann hinterher ein Impeachment fordern. Also wie arbeitet ihr mit diesem Protestpotenzial, was noch völlig unpolitisch auf der Straße unterwegs war und ist?
Thomas, zu den Frentes, die sich gerade gründen oder gebildet, Brasil Sem Medo und Brasil Popular, wie schätzt ihr die Rolle dieser Bündnisse zurzeit ein?
Darf ich noch eine vierte?
Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de...
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier Leute aus dem Norden treffe, aus dem Amazonasgebiet, in dem ich auch gelebt habe. Viele Frauen. Ich war ja im Rat der Stadt Belém, im Frauenrat tätig und da gab es sehr viele, wir haben das rausgefunden, bei uns in der Stadt gibt es viele Frauen als Haushaltsvorstand. Frauen entscheiden über das Wohl und Wehe der Familie, sind alleinerziehend, die für ihre Familie gerade stehen, die ständig kämpfen, die diese Dreifachbelastung wunderbar ertragen. Und ich freue mich, dass es so gut weitergegangen ist, dass die Frauen so eine große Rolle spielen. Heute in Belém. Die Kollegin aus Igarapé-Merim, die hat gesagt, dass man die Basis mehr oder weniger vergessen hat. Seit die PT an der Macht war, ja, hat die Basis mehr oder weniger brach gelegen. Man hat gedacht, man braucht sie nicht mehr. Ich möchte heute nach Hause gehen, ich mache ja immer mit an diesen Treffen, und daran glauben, dass die Jugendlichen es schaffen, dass die Jugendlichen, auch wenn sie keine Partei haben, die Geschicke Brasiliens in die richtige Richtung lenken werden. Das, also vielleicht eine Frage an euch alle, wenn ich höre, dass eine ganze Bewegung in Brasilien, also die Medien, die machen das gar nicht publik, das taucht nirgends auf. Wenn wir wissen, dass es diesen Protest gibt, dass der aber nirgends erwähnt wird in der Presse, wie werden wir also mit der Presse und den Medien umgehen? Das heißt, welche Möglichkeiten haben wir, eine neue Medienlandschaft zu schaffen? Wir sind empört, wir ärgern uns darüber, wir sind gegen die Regierung. Was sollen wir aber tun, wenn das in den Medien überhaupt nicht auftaucht und wenn das totgeschwiegen wird?
Jetzt reichlich Fragen. Vielleicht Kayla, magst du beginnen?
Ja, danke für eure Fragen. Solidarische Wirtschaft, Solidarökonomie. Der Weg von der Erzeugergenossenschaft oder von der Erzeugerseite zu den Konsumenten, den Käufern, wir sind dann noch eher auf lokaler Ebene tätig. Heute gibt es allerdings auch schon größere Kampagnen. Wir machen wirklich Werbung. Wir bewerben die Produkte auch in den Großstädten. Die sozialen Netzwerke sind da für uns ein gutes Mittel und damit können wir den Menschen nahebringen, was es an Produkten gibt und was sich dahinter verbirgt. Ganz konkret gibt es diese Märkte, die Erzeugermärkte, die Bauernmärkte, die wir dort durchführen. Nicht nur vor Ort in den einzelnen Kommunen, sondern auch in größeren Städten. Den Markt in Santa Maria beispielsweise zum 23. Mal im vergangenen Jahr ausgerichtet. Eine Bauernmesse. Eine große Messe, wo zahlreiche Gruppen aus der Solidarwirtschaft zusammenkommen, aus Brasilien und aus der ganzen Welt. Das ist eine wirkliche Messe für solidarisches Wirtschaften, wo wir unsere Arbeit bekannt machen und uns austauschen. Ja, wir arbeiten daran. Feira de Santa Maria, diesen Bauernmarkt Santa Maria und darüber hinaus natürlich auch die sozialen Netze als Werbemittel für unsere Produkte. Vielleicht können wir jetzt die Kolleginnen noch bitten zu antworten. Wen?
Der Vermarktungsstrategien zurückkommen.
Ja, bei uns Das ist die große Herausforderung. Das heißt, wie wird man diese Produkte dann auch los? Wie findet man Käufer, Konsumenten dafür, Käuferinnen und Konsumenten dafür? Unser Produkt ist ein hochwertiges Produkt. Problem ist, dass wir dieses Produkt oftmals nicht über den Bauernmarkt hinaus vermarkten dürfen, aus gesetzlichen Gründen. Das heißt, wir kriegen das nicht in die Supermärkte. Export, Ausfuhren, gar nicht dran zu denken. Das ist ein großes Problem, dass die Gesetze das nicht zulassen. Da müssen wir die Gesetze, aber auch die Gesundheitsbehörden überzeugen, alle, die da involviert sind. Wir würden uns wünschen, dass wir auch in die Supermärkte verkaufen können, also beispielsweise Eier aus Bodenhaltung vom Bauernhof, unsere Fische, alles, was wir dort haben. Das heißt, wir versuchen das. Es scheitert aber immer wieder an gesundheitspolizeilichen Auflagen. Export von Früchten, von Obst, auch das gelingt uns nicht. Wir schaffen es also nicht, in diese Märkte, Supermärkte oder auf den internationalen Markt reinzukommen, weil die Auflagen und die Bestimmungen so sind, dass wir sie nicht erfüllen können als Kleinbauern. Da uns diese Märkte verschlossen bleiben, da uns diese Märkte verschlossen haben, wir sind dann auch ständig hinterher, waren schon beim Stadtrat, haben dort Druck ausgeübt bei uns, damit der Stadtrat ein kommunales Gesetz erlässt, mit der die Vermarktung dieser Produkte mit Umweltsiegel, so wollen wir das natürlich auch, dann möglich wird. Der Bürgermeister hat gesagt, nö, das wollen wir nicht, also ich unterschreibe das nicht. Der Stadtrat hat zwar eine Entscheidung gefällt, es sollte eine Kommunalverordnung geben, aber der Bürgermeister hat sich geweigert, das zu unterschreiben. Jetzt sind wir wieder dran, mit dem Stadtrat zu verhandeln und den Bürgermeister so unter Druck zu setzen, dass er diese Kommunalverordnung auch unterschreibt. Dieses Mal entkommt er uns nicht. Diesmal werden wir ihn stellen und dann klarstellen, dass er wirklich dann, ja, dass wir das dann machen können. Das ist wirklich ein Problem. Der Absatz dieser Produkte, die Vermarktung, das ist ein Problem. Auch die Weiterverarbeitung stellt uns vor große Probleme. Wir wollen natürlich nicht nur das Produkt als solches, sondern auch das Produkt in weiterverarbeiteten Formen und Arten verkaufen. Da fehlt es uns oft an Kapital und an Größe, wie dem auch sei. Momentan Bauernmärkte, da erfolgt der Absatz. Waren auch schon in der Hauptstadt des Bundesstaates, werden das auch in Zukunft so machen und versuchen uns andere Vermarktungswege zu erschließen und auch weiterverarbeitete Produkte zu verkaufen. Zahlreiche Organisationen, die uns unterstützen. Und so hoffen wir, dass diese Produkte dann in Zukunft wirklich auch in den Regalen der Supermärkte zu finden sind, dass ich dann in den Supermarkt gehen kann und dort mein Produkt finde.
Ich versuche hier jetzt ein wenig mit Cecilia und Thomas zu sprechen, einige Gedanken anführen. Ich habe einen Kollegen, Guilherme Carvalho, einige kennen ihn, der sehr interessante Gedanken hat, damit wir die Wirklichkeit verstehen. Er arbeitet auch bei der Phase mit mir zusammen. Und er hat in Bezug auf diese Post-Election-Zeit gesagt, wir haben verloren. Na und? Das heißt, wir müssen diese Zeit nach den Wahlen und die brasilianische Wirklichkeit so auffassen. Ja, es gehört halt dazu. Es ist jetzt eine konservative Entwicklung in Brasilien, die Teil einer internationalen Entwicklung ist. Es geht um die immer schneller werdende Expansion des Kapitals. Und Guilherme hat gesagt, wir müssen wissen, dass der Kapitalismus über die Phase des Neoliberalismus hinaus, der den Staat einschränken möchte, eine Menge Privatisierung bringt, dass eben auch ein bestimmtes Ethos damit verbreitet wird. Das heißt, ein Prozess des Individualismus, dass jeder nur an sich denkt. Und dieser Individualismus, dieser diese Wettbewerbsmentalität steht natürlich der Solidarität, für die wir uns einsetzen, diametral entgegen. Daran müssen wir denken in dieser Nachwahlzeit in Brasilien. Dieser Neoliberalismus hat keinen Erfolg mehr. Und das hilft uns auch nicht zu verzweifeln. Die PT, die Arbeiterpartei, hat vor dem brasilianischen politischen System kapituliert, ein System, das bereits am Boden liegt. Die PT mit ihren Fehlern und ihren Arrangements hat natürlich auch die gesamte Linke im Schlepptau. Wenn wir also sehen, dass führende Politiker verhaftet werden, dann ist das alles sehr symbolisch. Sehr bald wird diese Welle auch unsere Bewegung erreichen, die jetzt schon bei der PT ist. Das ist wichtig, damit die Basisbewegungen sich da rein Wein einschenken und wissen, was sie wollen. Dieses Moment des Wiederaufbaus war ein sehr, sehr wichtiges Element in dieser Zeit der Bekämpfung des Impeachment, des Amtsenthebungsverfahrens. Da haben wir Menschen zusammengebracht, die vorher getrennt voneinander operierten. Wir trafen bei den Bewegungen auf den Straßen, die gegen das Impeachment waren, Generationen, die ganz unterschiedlich waren. Und diese Jugend, ausgehend von den Jornadas de Junho, als alle auf die Straße gingen, sind sehr, sehr jung, 15 Jahre, 16 Jahre alt. Und wir sehen, dass sie sich anders manifestieren über die sozialen Bewegungen, mit ganz einfachen handgeschriebenen Plakaten, mit einfachen Fragen, aber auch sehr komplexen Fragen. Einmal wird Belo Monte denunziert, aber ein 16-Jähriger war zum Beispiel tätig bei der Phase und war ebenfalls auf der Straße im Juni. Er sagte, der laizistische Staat, ja, mein Arsch ebenso, sagte er, war homosexuell. Und er hielt dieses Plakat hoch. Es hat sehr viele Fragen aufgeworfen, wie zum Beispiel die Infragestellung der Parteien, der Institutionen. Für uns in der Linken ist das ein sehr wichtiges Element, damit wir diesen Wiederaufbau, dieses Nachdenken, die Reflexion über das politische System voranbringen. Ich werde ein wenig über die Bewegung sprechen. Wenn wir an unsere indigene Bewegung denken, so machen wir das manchmal auch zusammen mit den Quilombolas, mit den Flussanrainern. Und das ist sehr gut. Dort, wo wir uns manifestieren, dort reden wir von unseren tatsächlichen Problemen. Manchmal geschieht etwas, das allerdings nicht gut ist. Jemand, der zur Bewegung gehört, ist auf einmal Regierungsmitglied. Ja, und dann ist das natürlich zweierlei. Das eine ist die Bewegung, das andere ist die Regierung. Das ist sehr, sehr oft geschehen. Wir sehen manchmal, dass diese Menschen Regierungsmitglieder werden und dann den Respekt verlieren. Wir müssen schon Klarheit haben. Wir sind die Bewegung, die anderen, die an der Regierung sind. Wurde schon gesagt, dass wir eigene Errungenschaften hatten während der PT-Regierung. Ja, das stimmt. zum Beispiel wurde Raposo und Serra do Sol ausgewiesen als indigenes Territorium. Und auch Maradi Seri, das den Chavante Indigenen gehört, in Maranhão. Und in Tocantins wurde nach 30-jährigem Kampf das Territorium für mein eigenes Volk demarkiert. Und auch die Awakanoeiro. Auch das sind wichtige Siege. Heute müssen wir uns vereinen. Die indigene Bewegung mit den Quilombolas und Ribeirinhos. Denn zusammen sind wir stark und zusammen werden wir sehr viel mehr erreichen als getrennt. Wir sehen also, dass durch diesen Kampf, diese Bewegung, wir auch einige Vorhaben gestoppt haben, wie die PEC 215. Wir haben es geschafft, dass im Senat die Abstimmung nicht vorgenommen wurde. Und hätten wir nicht so gehandelt, hätten wir nicht gekämpft, wäre das nicht der Fall gewesen. Also es lohnt sich zu kämpfen. Denn wir kämpfen immer friedlich. Früher waren wir im Kampf mit Pfeil und Bogen dabei, aber heute ist das anders. Über den Dialog können wir auch weit kommen. Und das Fernsehen, ja, wir müssen auch mit denen reden. In Tocantins fand die dritte Versammlung der Indigenen von Goiás und Tocantins statt. Und das Fernsehen wollte nicht darüber berichten. Es gehört natürlich zur Rede Globo. Und da gibt es jetzt ein Programm, das heißt Agro ist alles, Agro é tudo. Und wir wissen, es ist nicht alles. Da sie aber Mittel bekamen, um diese Werbung zu finanzieren, wollten sie also unsere Versammlung nicht abdecken, wollten nicht darüber berichten. Über unsere Bewegung haben wir aber auch dieses Recht erworben, uns über die Medien zu Wort zu melden. Wir müssen auch mit denen reden. Die Bewegung muss auch von dem oder über das reden, das die Wahrheit ist. Oft genug wird etwas kriminalisiert, was aber in Wirklichkeit gar nicht so ist. Die Bewegung muss gestärkt werden, da bin ich absolut mit einverstanden. Die Jungen müssen verstehen, welche Errungenschaften in der Vergangenheit erwirkt wurden. Und das ist der Kampf von uns allen.
Ja, vielen Dank. Leider haben wir vermutlich keine Zeit mehr, noch eine zweite Runde zu machen. Das ist natürlich sehr schade. Andererseits muss ich sagen, ich fand es eine sehr hoffnungsvolle Runde. Wir haben ganz tolle Inputs gehabt, ganz tolle Gedanken. Ich denke, es haben sich auch so ein paar Sachen rauskristallisiert, die für die Zukunft, die Strategien für die Zukunft tatsächlich beinhalten, wie die Stärkung der Basis. Die Landfrage ist nach wie vor eine ganz wichtige. Die Ernährungsfrage ist eine ganz wichtige und die Protagonisten wie Frauen, Jugendliche, Indigene und traditionelle Völker, denke ich, kamen auch ganz klar zu Worte und werden auch weiterhin ganz wichtige Individuen sein. Und wenn wir alle einen Beitrag dazu leisten, diese Transformation der Basis und der Individuen zu autonomen und selbstkritischen Menschen zu schaffen, dann denke ich, ist das doch ein Hoffnungsschimmer Und hiermit möchte ich mich ganz herzlich bedanken für bei Wagner, bei Aldebaran, bei Bena und bei Kayla, dass sie heute Morgen trotz der Zeitumstellung doch schon so wach waren und uns diese Vorträge hier geben konnten. Vielen Dank und ich gebe an Uta weiter.